Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luke Herats, schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Fußballweltmeisterschaft 2026 wirft ihre Schatten voraus. Erstmals wird das große Turnier der Welt mit 48 Mannschaften ausgetragen und gemeinsam von den Gastgebern Kanada, Mexiko und Vereinigten Staaten ausgerichtet. Das neue Format verspricht mehr Spiele, mehr Nationen und neue sportliche Herausforderungen. Gleichzeitig stellt sich die Frage, welche Teams die besten Chancen haben, den begehrten Titel zu gewinnen und welche Rolle die traditionellen Fußballnationen dabei spielen. Insbesondere im Fokus stehen dabei die Nationalmannschaften der Niederlande und von Deutschland. Die Niederländer verfügen über eine talentierte Generation mit technisch starken Spielern und verfolgen weiterhin ihren charakteristischen offensiven Spielstil. Nach mehreren erfolgreichen Turnieren wollen sie endlich wieder den ganz großen Wurf schaffen und den ersten WM-Titel ihrer Geschichte gewinnen. Auch Deutschland blickt mit großen Erwartungen auf das Turnier. Nach wechselhaften Jahren befindet sich die Mannschaft in einem Umbruch, die neue Hoffnung weckt. Junge Talente treffen auf erfahrene Führungsspieler und die Frage lautet, kann Deutschland 2026 wieder zu den dominierenden Nationen des Weltfußballs gehören? Über all diese Themen sprechen wir heute mit einem Mann, der beide Fußballkulturen wie kaum ein anderer kennt, Juri Mulder, der frühere niederländische Nationalspieler und heutige Direktor Profifußball beim FC Schalke 04, ist seit Jahrzehnten eng mit dem internationalen Fußball verbunden. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf die WM 2026, die Perspektiven der Niederlande und Deutschlands sowie die Entwicklung im modernen Spitzenfußball. Hallo Juri, willkommen bei unserem Podcast. Schön, dass du Zeit für uns hast.
Hallo.
Zu Beginn unseres Gesprächs können wir natürlich nicht umhin, erstmal über Schalke zu sprechen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg.
Danke.
Die Feierlichkeiten sind zwar jetzt vorbei, aber die Arbeit hat auch schon wieder angefangen.
Ja, kurzer Urlaub war natürlich angebracht. Aber ja, eigentlich fängt es sofort wieder an. Die Arbeit für die nächste Saison. Aber trotzdem braucht man auch ein klein bisschen die Ruhe.
Ja, richtig.
Weil ja, es ist doch viel nach dem ganzen Feiern muss man auch...
Ja, ein bisschen entspannen.
Nein, das ist natürlich... Kleiner Scherz, aber wir hatten natürlich drei Wochenende, wobei wir uns damit rechnen müssten, dass wir, wenn nicht in dem ersten Wochenende, dass wir aufsteigen könnten, dann in dem zweiten.
Ja.
Und wenn nicht in dem ersten und den zweiten, dann den dritten. Hm. Also wir mussten drei Wochenende planen mit Feierlichkeiten.
Ja.
Und ja, schade genug oder glücklich genug ist es dann passiert in dem ersten Wochenende. Ja. Also wir sind fast alle zum Alkoholiker geworden.
Ja, das bleibt nicht aus. Jetzt, die Saison ist zu Ende. Die neue Saison ist in 6 Wochen fängt das wieder an. Ungefähr.
Ja, Ende August. Das dauert noch ein bisschen.
Jetzt ist es natürlich so, dass die ersten Verträge wahrscheinlich schon geschlossen sind und man sucht natürlich neue Spieler. Ja. Die WM kann da auch verzögernd wirken, ne? Also, dass möglicherweise manche Verträge erst zustande kommen, wenn die WM zu Ende ist.
Ja, ich denke, es kann sein, aber andererseits ist es auch dadurch, dass viele Vereine auch vielleicht warten, dass dann die noch nicht so ganz schnell zu den Spielen hingehen, um die zu holen. Und das gibt auch wieder eine Chance. Also
ja, aber
ich sehe das eigentlich nicht so negativ.
Aber Verstärkung ist vorgesehen.
Ja, klar, natürlich.
Sonst kann man natürlich in der Tat. Es war ja eine längere Zeit in der zweiten Liga. Ich glaube, 3 Jahre kann das sein? Seid ihr 3 Jahre in der zweiten Liga gewesen?
Ja, drei Jahre.
Das ist natürlich lange Zeit. Und Schalke gehört natürlich zur Bundesliga, das ist ja ganz klar.
Ja, natürlich. Aber das ist auch, es ist natürlich zum Beispiel mit HSV ist es ganz lange nicht gelungen.
Ja.
Und wir hätten es vor diesem Jahr auch nicht direkt erwartet, dass wir sag mal, in diesem Jahr schon aufsteigen, nach zwei ziemlich schlechten Jahren. Und ja, wir haben eine super Mannschaft gehabt, die nochmal verstärkt worden ist im Winter mit einem unglaublich guten Trainer,
ja,
der, wo wir uns auch zutrauen in der Bundesliga, ja, dass er auch da sehr gut machen wird mit unserer
dann etwas neueren Mannschaft. Es gilt aber erstmal zu konsolidieren, nicht nach oben zu schauen in der Bundesliga, sondern eher sich abzusichern nach unten, nehme ich an. Ne?
Na, was für Schalke wichtig ist, dass man, sag mal, auf längere Zeit wieder in der Bundesliga bleibt.
Ja.
Ne? Also, dass man sich da wieder als feste Größe etabliert. Und ob das dann ja erstmal im Mittelfeld ist oder erstmal vielleicht das erste Jahr auch einen kleinen Kampf gegen den Abstieg, ne? Oder einen großen Kampf. Aber sag mal, das Ziel ist doch, dass wir länger da uns etablieren.
Ja. Und irgendwann mal nach ein, zwei Jahren doch auch europäisch mitspielen.
Ja, ich bin dafür, dass man natürlich auch irgendwie eine Sicht auf den Horizont hat, dass das irgendwann auch mal wieder vielleicht sein muss.
Mhm.
Und aber zuerst ist es mal diese Etablierung, die, denke ich, ganz wichtig ist und damit auch, sag mal, eine Stabilität man bekommt in Personal, weil man braucht auch das Geld, ne, das Fernsehgeld.
Und Dzeko bleibt?
Nee, das ist noch nicht gesagt.
So sicher. Ah, ja.
Nein.
Ah, ja, das wäre natürlich sehr zu wünschen. Nee, ist immer spektakulär, wenn er spielt.
Ja, sehr, sehr, sehr super gemacht, ne, von ihm, wo er gekommen ist. Ich habe es mal gesagt, ich habe kaum einen Spieler gesehen, der sich so schnell mit Schalke
identifiziert
und ne, mit den Fans und wie er auf den Platz gegangen ist und hat alle mitgenommen. Ja, das war eine super Geschichte am Ende, ne? Wo es auch vielleicht Zweifel geben kann, vorneweg, wo man sagt, okay, der ist schon 39, ist das schlau, um zu machen? Wir haben doch, aber eigentlich waren alle, die sich da etwas drüber zu sagen haben, waren alle sofort sehr enthusiast und sehr begeistert, um das zu machen, dass das auch gemacht worden ist. Und ich denke, dass der Spieler das auch gemerkt hat, ne? Und diese Rückendeckung auch von alle, das hat ihm sogar dazu bewogen, um viel Geld auch zu lassen, um zu einem anderen Verein zu gehen. Und ja, es ist natürlich auch etwas ganz Spezielles, um vor der Nordkurve zu treffen.
Sicher.
Und das hat er eigentlich sofort gemacht.
Und das Alter spielt keine Rolle. Ronaldo ist jetzt, was ist er, 41, der spielt immer noch. Das Alter ist nicht unbedingt gesagt, dass er nicht mehr mitkommen kann. Er kann sehr wohl auch mitkommen. Ne?
Er kann sehr wohl mitkommen. Er ist unglaublich fit. Hat sich wahnsinnig gut professionell gehalten, denke ich. Ne? Oder durch seine Professionalität auch. Man sieht auch, dass er vorm Training als Erster da ist und letztes weggeht, weil er investiert in seinen Körper.
Ja. Ja.
Und wenn man das macht, dann siehst und das mit Erfolg hat, dann siehst du auch, dass die anderen Spieler das machen. Die denken, hey, der macht das, der ist 40, der spielt noch.
Nee, das
der
kann,
hat
kann
noch
ich das auch.
Gute Verträge. Ja. Möchte jetzt auch haben, wir möchten das und hoffentlich geht es weiter.
Ja, ja, sehr schön. Also jetzt zur WM, das war unser Hauptziel für heute. Man muss sich das vorstellen, 48 Länder, 104 Spiele in drei Ländern mit 16 Spielstätten, mit unterschiedlichen klimatischen Verhältnissen. Was ist das für eine WM? Ist das vernünftig? 48 Mannschaften?
Ja, vernünftig aus welcher Sicht, meinen Sie?
Ist es nicht einfach zu viel? Die ganze WM dauert knapp 6 Wochen.
Ja, aber ist zu viel für die Spieler oder zu viel?
Klar.
Ist es schlecht für den Umwelt oder ist es politisch schlecht? Also man kann es auf viele Weisen sehen. Ne?
Ich sehe es mal aus Spielersicht. Wenn man bedenkt, wenn man in England spielt, die Premier League hat 20 Mannschaften, das sind 38 Spieltage. Ja. Da kommt die League Cup dazu, da kommt FA Cup dazu, da kommt Europapokal dazu oder Europa insgesamt gesehen. Ja. Die kommen auf 70 bis 80 Spiele im Jahr.
Ja, aber ich denke, dass, sag mal, wenn man es als Spieler betrachtet, dass die Spieler nicht dagegen sind, denke ich. Die sind eher dagegen, dass es auch noch ein extra Pokalgeschichte gibt, dass es viele Übungsspiele gibt, dass es vielleicht die Nations League gibt.
Noch,
ne?
Ja.
die WM, denke ich, dass, weil das ist auch nur ein Spiel extra. Also ja. die ganze Mehrfalt an Mannschaften sorgt dafür, dass es eine extra Runde gibt in der Knockout-Phase. Genau. Also das ist das eine Spiel und das ist, denke ich, nicht so. Man soll eine Woche länger da bleiben, das ist schon der Fall. Aber
mal grundsätzlich, Juri, 20 Mannschaften in einer Liga. Man hat auch schon mal darüber nachgedacht, um die Zahl der Spiele etwas zu reduzieren. Die Verletzungsanfälligkeit bei den Spielern ist ja in den letzten Jahren deutlich größer geworden. Kann man das so sagen? Weil so viele Spiele.
Ja, ich weiß nicht, ob das. Ich denke schon, dass es wichtig ist, dass die Spieler auch mal eine Pause haben im Winter, ne? Also oder im Sommer, dass es nicht immer ganz durchgeht mit den ganzen Spielern. Wir haben es jetzt gesehen, zum Beispiel mit Nikola Katic, der hatte letztes Sommer kaum Urlaub. Und da kann man dann während der Saison als Verein auch etwas dran tun, dass man die auch in der Belastung ein bisschen steuert, dass man die auch mal ein paar extra Tage frei gibt. Im Winter zum Beispiel haben wir gemacht mit einer bestimmten Anzahl von Spielern, die immer gespielt haben. Die haben 5 Tage länger Pause gehabt. Das verstehen die anderen auch. Und ja, jetzt haben wir zum Beispiel für unsere Nicht-Nationalspieler, weil da haben wir auch wieder ein paar, ne? Der Katic ist auch wieder der Fall, der jetzt durchgehend spielen soll und trainieren soll. Aber die Pause ist etwas länger, jetzt, weil wir von zweiter nach erster Liga gehen. Und man merkt schon, dass ich weiß nicht, ob Verletzungsanfälligkeit. Bei Katic war es so, dass der eigentlich alles durchgespielt hat, vielleicht eine kurze Pause in der Rückrunde gemacht hat. Aber
es gibt ja bestimmte Spieler, die sind von ihrer körperlichen Konstellation so, dass sie sehr robust sind und das durchhalten. Also ich sag immer, Virgil van Dijk ist ein Beispiel dafür, jemand, der kaum verletzt
ist. Scouting und wenn man zum Beispiel bei Liverpool, da muss man zweimal in der Woche durchgehend spielen. Ja. Das ist unglaublich viel und das ist bei uns nicht der Fall. Nein, wir spielen einmal in der Woche. Wenn wir irgendwann mal UEFA-Pokal oder also Europa League, muss ich natürlich sagen, oder Champions League spielen, dann wird es auch mehr und dafür braucht man dann auch Rücksicht zu nehmen in den Kader und auch auf was für Spieler du hast, ne? Weil es gibt, wie du sagst, Van Dijk hat die Belastbarkeit, um zweimal in der Woche zu spielen, die hat nicht jeden Spieler.
Nee, das ist klar. Es wird viel darüber gesprochen, Fußball und Politik, Politik beladen. Ist die WM Politik beladen, deiner Meinung nach? Oder schalten wir das erstmal aus?
Na, von meiner Seite schalte ich das lieber erstmal aus, aber es ist natürlich so, weil Infantino hat natürlich es politisch gemacht, durch zum Beispiel auch eine Trump eine Ehrung zu geben. Ja. Ne, mit diesem Preis.
Friedenspreis.
Der Friedenspreis. Ja. Ich möchte den auch irgendwann mal bekommen. Ja, den Friedenspreis von der FIFA.
Ja.
Und deswegen sage ich jetzt auch nichts über Infantino.
Nein, das hat auch gar keinen Sinn. Er hat so viel Macht, da kommt keiner gegen an. Und er hat im Alleingang im Grunde genommen die Aufstockung auf 48 Länder auch bewirkt. Und er hat innerhalb der FIFA eben halt seine Anhänger. Da können auch die Großen dagegen protestieren. Das hilft nichts. Sie haben alle die gleiche Stimme. Ob es nun Deutschland oder Curaçao ist, das macht keinen Unterschied.
Ja, stimmt.
Und Curaçao ist natürlich ein Stichwort. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen.
Ich war jetzt 10 Tage auf Curaçao. Ja, also das war sagenhaft.
Es ist natürlich auch eine Riesengefälle zwischen, sage ich mal, die Top Mannschaften und Curaçao, um ein Beispiel zu nennen. Curaçao hat 180.000 Einwohner und steht auf der Weltrangliste, glaube ich, an 82. Stelle.
Ja.
Dieses Gefälle ist natürlich enorm. Aber sie haben sich letztendlich qualifiziert.
Ja, wenn man die Leute auf, ich meine, normalerweise wäre es nie möglich, dass in Deutschland solche Länder eine Mannschaft sich zur WM qualifizieren kann. Ja, das ist, ich meine, was man auch sagen kann, es gibt vieles zu sagen über FIFA, über Infantino, über dieses Turnier, bin ich alles mit einverstanden, stimmt auch. Mhm. Wird auch, wenn man jede Zeitung jetzt liest, dann steht das auch drin und wir wissen eigentlich, warum es da geht. Ja. Trotzdem ist es auch so, dass solche Länder wie Curaçao es nie geschafft hätten, wenn es dieses Turnier und für die Leute dann, ich bin jetzt 10 Tage da gewesen und ich habe diesen Blue Wave Feeling, habe ich da miterlebt. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist eine die kleinste, sag mal, das kleinste Land je, das teilnimmt an einer WM-Meisterschaft, Weltmeisterschaft. Ja, das ist da. Ist für die Leute ist unglaublich schön.
Einmalig, ja.
Ja, ist einmalig. Das wird auch nie wieder passieren. Mhm. Wahrscheinlich, obwohl sie eine gar nicht so schlechte Mannschaft haben. Und
da kommen wir noch drauf zurück.
Genau.
Denn ich wollte erstmal eben einfach mal die nachvollziehen, welche Mannschaften jetzt die besten Chancen hat, Weltmeister zu werden. Das sind die üblichen Verdächtigen wahrscheinlich, ne? Frankreich, Spanien, Brasilien, Argentinien, kann man das sagen? Oder gibt es da irgendwelche Länder, die noch Deutschland?
Deutschland, ja, auch Deutschland ist immer gehört immer dazu, obwohl auch die letzte WMs natürlich nicht gut waren.
Ja.
Aber Deutschland gehört immer dazu.
Ja.
Und ich denke dieses Jahr auch Portugal.
Ja.
Ja, Portugal denke ich hat auch eine starke Mannschaft.
Mhm.
Und mit einem starken Ronaldo, der auch wieder treffen wird, hat er auch eine sehr gute Mannschaft hinter sich, der vielleicht überraschen kann.
Die sind eigentlich in den letzten Mal immer irgendwie Favorit gewesen.
Ja.
Portugal haben sehr stabile Neuaufbau.
Ja, von gute Fußballer, die haben einen guten Coach mit Martinez.
Ja.
Der hat schon viel Erfahrung mit Belgien gemacht.
Ja.
Und ich denke, dass die auch eine gute Rolle spielen werden.
Und Deutschland auch?
Deutschland auch, ja, natürlich. Ja. Ja. Ja.
Es gibt ja Leute, die sagen, ja, nee, das mit dieser Mannschaft, das wird nichts.
Nee.
Kann man die Schwächen, die Stärken der Mannschaft etwas definieren?
ich denke, dass sie schon einen guten Coach haben, obwohl er auch Kritik bekommt. Er hat einen sehr guten Co-Trainer, den kenne ich persönlich, Alfred Schreuder.
Ja.
Aber das ist nicht, das, ja, und ich denke, das gab natürlich ein bisschen Theater auf der Torwartposition.
Ja.
Trotzdem denke ich, dass diese Deutlichkeit, die es jetzt gibt, dass sie sehr wichtig ist für den Torwartposition.
Mir tut der Baum ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Er hat 2 Jahre lang den Kopf hingehalten und es sah gar nicht danach aus bis vor einigen Wochen. Aber jetzt kommt Neuer zurück, der 2 Jahre lang sich das von der Seite aus angeguckt habe. Es gibt auch Leute, die das nicht so gut finden.
Nee. Kann man, das ist kurz vor dem Turnier so. Wovon ich denke, dass Deutschland schon es weit kommen wird, ist, dass die Verhältnisse, die sind sehr schwer.
Ja.
Es wird warm
sein. Sehr warm.
Es wird schwer, um guten Fußball zu spielen. Also davon wird es nicht abhängen. Ich sage nicht, dass Deutschland keine gute Fußballmannschaft ist, aber ich denke, dass dieser Zusammenhalt und dieses Zusammen und dieses schlecht schlagbar sein und dieses ekelhaft sein, dass das etwas ist, was in der deutschen Mannschaft steckt.
Ja.
Und dass hier und da auch noch ein paar sehr gute individuelle Spiele da sind. Und
nach vorne habe ich den Eindruck, ist das schon ganz gut geregelt.
Ja.
Ich habe bei der Verteidigung habe ich ein Problem, ehrlich gesagt, dass das etwas zu löcherig ist.
Ja, nee.
Nicht
stabil genug. Ich denke schon, dass sie das Zentrum sehr gut zumachen können und dass Nagelsmann das schon hinkriegt, weil verteidigen ist auch nicht gar eine Sache von individuell, aber mehr so von, okay, wie machen wir es zusammen?
Das Team, ja. Und schade, dass Lennart Gahl jetzt ausgefallen ist.
Ja,
ist der wirklich ein hochinteressanter.
Aber Uadroga ist dabei und den traue ich auch einiges zu.
Okay.
Ja, das alte Schalker.
Ja.
Und ist ein super Kicker. Ich fand schade, dass er nicht dabei war von Anfang an.
Mhm.
Aber jetzt ist er dabei.
Schauen wir mal.
Ja.
Ja, die Gegner für Deutschland, Curaçao, das muss uns natürlich freuen als Niederländer, ja. Dass die dabei sind. Ja, nach der Papierform müsste Deutschland das locker gewinnen können. Aber es ist manchmal gefährlich, gegen solche Mannschaften zu spielen. Ne?
Ja, aber...
Die können
aber
schon Fußball spielen.
Ja, aber normalerweise ist das kein Problem für Deutschland. Mm. Nein.
Man darf es nur nicht unterschätzen.
Nee, gut, sind alle okay Kicker. Die, ja. Was die da haben, ist eine unglaubliche... Ja, da ist eine richtige gute Vibe drin. Ja. Der Mannschaftsbus hat keine Fenster und machen Musik in dem Musik, oh, ja, in dem Bus. Machen Musik, wo sie reinkommen im Stadion. Sind eigentlich richtig locker alles wie eine Freundemannschaft. Und ja, die haben einiges füreinander übrig. Aber trotzdem ist nicht ein Spieler würde es in der Bundesliga, denke ich, schaffen.
Auf keinen Fall. Noch Schwierigkeiten in der zweiten Liga da unterzukommen.
Genau. Und ja, obwohl es auch einige gibt, die schon hoch gespielt haben in Holland.
Ja.
Aber normalerweise ist das kein Problem.
Dürfte das kein Problem sein. Und die anderen Gegner, Elfenbeinküste, die haben gerade Frankreich
geschlagen.
Ja.
Nee, das ist schon eine gute Mannschaft.
Ja, das ist echt eine gute Mannschaft. Ja. Da sind die individuellen Spieler spielen auch in große Ligen.
Ja,
das ist
körperlich sehr stark.
Ja.
Und das ist immer gegen die ist immer gefährlich.
Ja. So gesehen, das ist eigentlich ganz gut, dass die Deutschen erstmal gegen Curaçao spielen,
ja,
um sich einzuspielen, denn dann kommt Jan Elfenbeinküste und Ecuador, das sagt mir ehrlich gesagt nicht so sehr
mir
viel.
Auch nicht.
Aber südamerikanische Mannschaften sind immer gefährlich, irgendwie fanatisch vor allen Dingen. Aber mit kühlem Kopf wäre hier ganz sinnvoll.
Ja.
Und es wäre für die deutsche Mannschaft natürlich gut, wenn sie Gruppensieger werden. Ne?
Ja.
Ja, die niederländische Mannschaft. Wie sieht es da aus? Wo stehen die?
Na, wir haben eigentlich immer vor dem Turnier sehr viel Diskussion, ja, über wie wir spielen sollen und ob wir eine 3-4-3 oder 4-3-3, die ganzen Zahlen, die kommen dann immer vorbei.
Ja, ich habe sie hier auch.
5-2-3.
4-4-2, ja.
Ja, und ja, das ist 4-4-2 ist eigentlich nie so der. Ja, das System, also wird immer über das System gesprochen. Und das ist natürlich in Holland, haben wir seit 1974, ist natürlich dieses Totalfußball und mit 4-3-3 und mit Außenspieler und mit AVs, Außenverteidiger, die nach vorne gehen, ist das natürlich, eine Art Beschimpfung, wenn wir anders spielen.
Yeah.
Und das darf nicht. Und da gibt es eigentlich, das ist immer das Hauptthema. Und jetzt ein klein bisschen weniger, aber es gibt schon richtig Kritik von der Telegraaf.
Ja,
die sagen, es wird nichts unter Koeman und die Stimmung ist ja gar nicht so positiv.
Ja, das haben wir aber häufiger, dass die Leute immer etwas gedämpft sind. Und während des Turniers wird es immer besser. Wird es eigentlich immer besser, wenn sie weiterkommen.
Aber bei uns ist es eigentlich schwer, ne? Weil bei uns bleiben es eigentlich negativ.
Ja.
Und oft auch zu Recht, weil Fußball ist oft nicht so ganz gut.
Nee, nee.
Obwohl es auch schwierig ist, ne? Weil welche Mannschaft in so ein Turnier spielt richtig guten Fußball? Du hast nur ein paar Wochen Vorbereitungszeit. Ja, da muss man Sachen einschleifen. Das dauert viel länger, um guten Fußball zu sehen. Ne? Und das ist das Problem von Länderspielen.
Und das ist auch das Problem von Vorrunden. Bei den Vorrunden wird häufig kalkuliert. Ne? Also drei Spiele. Und so. Das ist, die Vorrunden sind in der Regel nicht gut. Sie sind eher ein bisschen zurückhaltend. Die K.O.-Runde ist dann mehr konkret. Da geht es um etwa ganz oder gar nicht.
Nee, und ich finde auch, ne, zum Beispiel, ich bin sehr froh mit das neue Produkt von der Champions League, ne? diese Vorrunde, wo in eigentlich eine Liga gemacht worden ist und die oberste 8, die gehen direkt weiter und von daraus eine Knockout-Phase ist eigentlich besser als diese Vierergruppe.
Ja, das glaube ich auch. Gehen wir mal von 4-3-3 aus. Nehmen wir mal die Verteidigung, die ist meines Erachtens gesetzt, glaube ich. Ne? Also links Mickey van der Ven.
Ja.
der ja sehr schnell ist und sehr Offensivdrang hat und mit Gakpo vorne links möglicherweise ein gutes Duo bildet.
Ja.
Auf der anderen Seite Denzel Dumfries.
Ja.
Und auf der vorne, dann ist die Frage, wer ist denn dann das Kopf, die Verbindung mit vorne? Ist das möglicherweise?
Wir haben ja Summerfield,
jetzt,
ne?
Ja, Summerfield.
Das Crescencio ist, Summerfield.
Ja, der hat jetzt gerade das erste Mal, und der war gut, der war stark.
Das ist ein sehr guter Spieler.
Dribbler, junger Kerl, auch mutiger Kerl. Auch.
Ja, ich hab ihn gehabt bei einer U19-Mannschaft, wo ich da auch noch als Coach tätig war. Und also so eine niederländische U-Mannschaft, U17 war das, glaube ich. Und da war er noch sehr klein. Ich dachte, einer von den Spielern habe seinen Sohn mitgebracht. Ja. Aber das war der Crescencio. Und ja, da konnte man schon sehen, sehr quirlig, sehr schnell, sehr gut, dribbelstark.
Ja.
Guter Fußballer. Ne? Und ich denke, dass wenn beide Außenspieler mehr so an der Innenseite spielen, hinter einem Stürmer, und Crescencio Summerfield ist da derjenige, der auch einen Tiefgang hat ohne Ball, zusammen mit Malen, der im Sturm spielen wird, und Gakpo, der, sag mal, der Spielgestalter ist, der den Ball am Fuß haben muss. Das ist, sag mal, bei uns ist der Karaman.
Ja.
Und ne, da brauchst du dann ein paar schnelle Leute drumherum.
Ja,
Und ja, im Mittelfeld gibt es natürlich auch.
Ich meine, gehen wir mal eben auf die Verteidigung. Also Mickey van der Ven, dann Virgil van Dijk, dann Jean-Paul van
Dijk. Nein, ich denke nicht. Denke Timber. Ich denke Timber, Spieler. Weil Timber auch gut. Ich denke vielleicht van Hekken, dass das noch beim ersten beide Spiele vielleicht passieren wird, weil Timber noch nicht ganz fit ist. Aber Timber hat jetzt Champions League ein Spiel auch wieder reingekommen. Und wenn Dumfries nach vorne geht, dann ist Timber eigentlich der ideale auch Ersatz da an der rechten Seite
um
da zu spielen. Und sehr dynamisch.
Und Dümpfel ist gesetzt. Dümpfel ist ganz klar rechts.
Ist ganz klar Wingback, rechte Seite, der die Seite drauf und runter. Er ist auch torgefährlich mit seinem Kopf beim zweiten Pfosten. Dafür müssen die Gegner echt aufpassen, weil bei Inter, Dümpfel ist eigentlich unser bester Mann.
Ja, absolut.
Und er muss so spielen, so wie er bei Inter Mailand auch
ist. Wobei er das natürlich möglicherweise fortsetzt bei Real Madrid. Ne?
Ja.
Mittelfeld. Frankie de Jong ist gesetzt, das ist ganz klar. Nach hinten orientiert wahrscheinlich.
Ja.
Ein bisschen nach hinten. Rechts davon
Tijani
Reinders. Oder links. Das, rechts oder links?
Naja, macht nicht so viel aus.
Kraftberg rechts?
Ja. Und dann, ich denke eher. Ja, das nicht, die beiden Achter, die wechseln sowieso viel. Also es gibt vor der Verteidigung Frenkie de Jong und dann Gravenberg und Reinders. Das sind seine Adjutanten, die über den ganzen Platz laufen, die Box-to-Box spielen, die einen unglaublichen Laufpensum haben.
Die gut in Form sind.
Ja, Gravenberg. Ja, obwohl Gravenberg und Reinders sind eigentlich nicht so ganz gut in Form, weil haben beide bei ihren Mannschaften
lange gespielt,
viel gespielt, aber Reinders nicht so viel. Reinders war auf der Bank.
Ja, ist richtig.
Bei Guardiola und Gravenberg hat nicht so eine ganz gute Saison gespielt wie letzte Saison. Also der ist, da muss noch ein bisschen mehr kommen.
Ja.
Aber das sind die Läufer im Mittelfeld.
Ja.
Und da gibt's noch mehr. Ne? Es gibt Cole Manners, was ein sehr guter Spieler ist, der vielleicht da auch spielen kann. Es gibt Gustil, vom Eindhoven als Zehner
auch. Quinte Timber
haben wir auch noch. Ja,
vorne. Wenn Memphis Depay gesund ist und spielen kann, dann spielt er. Oder?
Mir spielt er nicht.
Nicht.
Nein, bei mir spielt Malen.
Malen ist natürlich in Topform, da muss man sehen. Also der hat ja eine fantastische Saison gemacht in Rom. Ne?
Genau.
Ja. Wenn Malen in der Spitze ist, links Gakpo und rechts
Summerfield.
Ja. Das wäre natürlich, so haben wir auch angefangen jetzt gegen Algerien. Ja. Das ist natürlich nicht gut ausgegangen, das Spiel.
Nein,
das sind ja Freundschaftsspiele vorab.
Es ist 1-0 ausgegangen für Algerien und das beim letzten Spiel zu Hause war natürlich eine Enttäuschung. Ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich war unterwegs aus Curaçao. Und ich war in den Blue Wave
Fight. Ich war nicht so ganz enttäuscht. Es gab Spielzüge, die waren wirklich sehr gut.
Okay.
Und es hätte eigentlich ein paar Tore geben müssen. Malen hat zwei, drei Möglichkeiten gehabt. So schlimm war es nicht. Ich finde auch die ganzen Freundschaftsspiele vor oder vor der Meisterschaft ist eigentlich nicht so viel, sagt nicht so viel aus, denke ich mal. Ist für die Niederlande Vorrunde in Gefahr, die Gegner? Naja, also ich sag mal,
Japan
ist schwierig, das ist das erste Spiel.
Ja, ist total schwierig.
Und es ist eine Mannschaft, die viele Spieler hat, die sehr viel Erfahrung haben.
Ich glaube, Deutschland weiß es noch, ne? Also ich glaube, die letzte Meisterschaft hat Deutschland verloren gegen Japan. Und die haben, das ist eine Mannschaft, die so gut zusammenarbeitet, die ein ganz klares System hat, da wo der Coach jetzt durch ganz Europa ein Jahr lang überall reingeschaut hat, von okay, wie wird gespielt, was sind die neuen Sachen, was sind die neuen taktischen Sachen, hat jetzt auch umgestellt das System auf ein 3-4-3, wo die meisten Mannschaften, die Erfolg haben in Europa, auch so spielen. Und vor allem die Mannschaften, die ohne Ball gut sind. Ne? Japan, gegen Japan hast du viel den Ball, aber die gewinnen gegen dich dann, obwohl sie nur 30% den Ball haben. Und spielen ein bisschen ähnlich.
Kontermannschaft auch.
Ist eine Kontermannschaft. Die sind sehr gut in erobern des Balles und spielen dann sofort nach vorne.
Ja.
Und wenn das nicht gelingt, dann sind sie auch sofort wieder sehr kompakt, um irgendwie einen Gegenstoß zu verhindern.
Ja.
Und das ist halt, das wird halt eine sehr, sehr schwierige Kiste für die Niederlande.
Glaube ich auch. Schweden?
Schweden hat eigentlich Schwierigkeiten. Natürlich eine sehr schlechte Qualifikation gehabt.
Absolut,
mit Thomasson als Coach und hatte aber sehr viele Verletzungen. Isak zum Beispiel war die ganze Zeit verletzt. Aber haben, ich finde von der Verteidigung her, Mittelfeld geht's eigentlich. Aber vorne sind sie schon gefährlich.
Ja.
Mit Isak, mit Gyökeres von Arsenal und vor allem auch mit Elanga.
Ja.
Also Elanga finde ich ein sehr guter Spieler und dafür soll Holland sehr aufpassen.
Ja, das hänge ich auf Tunesien.
Ja, Tunesien ist, kenne ich nicht so ganz gut.
Ist ein bisschen unbekannt. Ne?
Ja, also da muss ich noch ein bisschen, aber wird wahrscheinlich, ist auch nicht so eine ganz einfache Gruppe.
Das ist, die afrikanischen Mannschaften sind generell eigentlich unberechenbar im Grunde genommen. Ne? Da hat Deutschland ja auch reichlich Erfahrung auf diesem Gebiet. Und werden auch noch die Erfahrung kriegen mit Elfenbeinküste. Und das Niederlande und Deutschland sind ja eigentlich Turniermannschaften, kann man das sagen? Also ich habe, wenn ich die letzten 50 Jahre mal Revue passieren lasse, ich bin ja schon ein alter Mann, aber ich habe Revue passieren lasse, dann ist es immer so, dass während des Turniers die Mannschaft sich langsam steigert.
Ja.
Das gilt für Deutschland, gerade für Deutschland, Niederlande eigentlich auch.
Ja.
Vorrunden sind meistens etwas mau, aber dann geht es ins Viertelfinale, Achtelfinale, Viertelfinale und so weiter, dann wird es immer besser.
Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die deutsche Nationalmannschaft etwas mehr noch eine Turniermannschaft ist als unsere.
Mhm.
Ich denke, dass ihr oder wir in Deutschland noch besser länger zusammen in einem Lager sein können, in ein Hotel, wo man 5 bis 6 Wochen zusammen ist, wo die Disziplin auch sehr wichtig ist, dass man auch diese Balance zwischen zusammen Disziplin und mal auch mal frei bekommen und so, dass die Erfahrung mit solchen Turnieren etwas mehr vorhanden ist als in Holland. Voraussetzungen sind unglaublich wichtig. Also ich denke auch in der Vergangenheit, und das ist vielleicht hat sich auch ein bisschen verändert, gab es in Deutschland auch mehr Geld für die Voraussetzungen rund um so ein Turnier.
Ja, ja.
ne, größeren Staff, mehr Leute, von den Hotels her auch vielleicht besser. Und aber da hat, denke ich, Holland den Verband auch richtig aufgestockt.
Ja.
Also von daher denke ich, dass das ungefähr gleich ist. Aber ja, wir schauen mal, wie das ausgeht.
Ja, und Viertelfinale Deutschland-Niederlande?
Kann das passieren?
Das kann passieren.
Ja?
Ja, das kann passieren. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wer Gruppensieger wird und wer Zweiter wird. Aber es ist ja nicht ausgeschlossen.
Nee.
Das wird ein Titanenkampf natürlich.
Ja, das, aber eigentlich soll es immer so sein. Ne? Ein Holland-Deutschland auf eine WM oder
das
EM.
Das muss eigentlich sein.
Ja, das muss eigentlich sein.
Ja. Wer wird Weltmeister?
Ja, ich denke, Frankreich.
Frankreich?
Echt? Ja, ich weiß nicht. Ist doch schwierig, Frankreich oder Spanien.
Ja,
das sind
doch
die besten Mannschaften.
Ja.
Nur ist es so, dass oft, wenn es an der anderen Seite, ich glaube, Deutschland ist das einzigste Land, der mal an der anderen Seite des Ozeanes eine Meisterschaft gewonnen hat. Also wenn eine Weltmeisterschaft in den Amerika passiert oder Südamerika oder Mittelamerika, so Mexiko damals, dann ist es immer entweder Argentinien oder Brasilien, die das gewinnt. Mal Uruguay ganz früher. Und
Wie ist es denn mit Brasilien und Argentinien? Das sind doch auch gute Mannschaften.
Ja, Brasilien hat einen guten Trainer jetzt natürlich.
Sehr.
Und
Messi spielt immer noch über Argentinien.
Messi spielt noch immer. Aber ich weiß es nicht so. Ne? Mit Messi habe ich natürlich, hat er noch die gleiche Form. In der MLS wird doch vielleicht ein bisschen anders gespielt. Trotzdem ist natürlich, ich freue mich auf um Messi wieder richtig zu spielen zu sehen. Und anscheinend soll Neymar auch wieder fit sein. Aber der Druck auf diese Jungs ist auch immens.
Ist ganz groß, ja.
Ich denke, Ancelotti als neuer Coach von Brasilien, da bin ich richtig gespannt. Der wird den Druck von der Mannschaft wegnehmen. Aber ich weiß es damals noch. Ich war in 2014 in Brasilien. Und wie, sag mal, die Presse, wir reden hier manchmal über Bildzeitung oder Daily Mail in England oder was auch immer, aber die Presse da in Brasilien und den Fußball da und die Leute, die so auf diese Mannschaft schauen, diese Nationalmannschaft von Brasilien, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist ein unglaublicher Druck, der jede 4 Jahre da ist.
Mhm.
Und das wird halt für die ganz schwierig.
Ja, bin mal gespannt. Ja, Juri, wir sind am Ende unseres Gespräches. Meine kurze Frage, wie geht es mit der WM weiter? Bleibt das so groß oder wird es kompakter? Die FIFA hat ja auch mal vorgehabt, die Weltmeisterschaft alle 2 Jahre zu machen. Ne? Eure Verbindung mit der EM ist das natürlich ein bisschen schwierig. Ne?
Es wird schwierig. Es wäre auch gut, ich finde es gut, diese 2 Jahre zwischendurch, dass es keine EM oder WM gibt. Ich meine, dann haben wir genug an Tour de France und Wimbledon.
Genau.
Und jetzt gerade
war Nations Cup haben wir ja auch noch, Nations League haben wir auch noch.
Ja, genau. Oder Confederates Cup oder sowas.
Ja, 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 ja.
Nein, ich denke, dass es reicht und ich denke auch, ich finde auch nicht, dass es noch größer sein muss.
Nee.
Diese Weltmeisterschaft, es reicht jetzt. Sogar Blatter hat gesagt, ist ein Unding.
Er lebt noch.
Und das ist vielleicht ein bisschen zu viel vom Guten, um das dann noch größer zu machen. Und jetzt in 4 Jahren sind wir in Spanien, Portugal und Marokko.
Ja.
Und wenn eine Meisterschaft so groß ist, dann wird es auch, es geht nicht anders, dass es dann in mehrere Länder gemacht
so
werden muss. Ne? Also das ist auch,
Ich weiß nicht, ob das. Wo schaust du die Weltmeisterschaft? Von der eigenen Couch aus oder bist du noch im Einsatz?
Ich bin im Einsatz tatsächlich ein paar Mal für hier in NOS. Niederländisches Fernsehen. Mache ich 6-mal eine Analyse
Von.
Von
auf deutscher Seite auch?
Klar, ich weiß eigentlich nicht, ob ich Deutschland machen muss, aber normalerweise setzen sie mich auf Deutschland.
Ja, ja, gut. Ja, ja, nee, ich meine jetzt auch in deutscher Fernsehen.
Nein. Nur holländisch ist und vielleicht ein oder zwei Mal.
Wenn die Holländer ins Halbfinale kommen, dann wirst du wahrscheinlich beim ZDF oder ARD eingeladen.
Dann rufen sie mich vielleicht an, aber ich muss auch gucken, ob ich dann kann, weil es fängt auch wieder die Vorbereitung an für die neue Saison, Anfang Juli. Und wir haben ein paar schöne Vorbereitungsspiele vor uns. Und ja, da freue ich mich auch richtig auf. Und da, ja, da gehen wir auch richtig mit rein. Weil wir wollen wieder
ganz oben mitspielen.
Na, ganz oben mitspielen. Das wäre sehr schön. Ja. Aber wir wollen schon anfangsweise wieder mitspielen.
Ja. Ja, dafür viel Erfolg mit Schalke. Danke. Ich hoffe auch, dass wir eine schöne Weltmeisterschaft haben. Ganz herzlichen Dank, dass wir bei sein durften.
Und
viel Erfolg damit.
Und gleichfalls für Ihnen auch.
Ja, danke schön. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn das so ist, schickt uns gerne eine Bewertung oder abonniert uns. Ich freue mich auf ein Wiederhören, wenn es wieder heißt Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.